herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Begründet Glauben Podcasts, heute mit einem Gespräch über die Frage nach Cancel Culture und Toleranz. Mit mir im Gespräch ist heute Matthias Clausen und ich freue mich, dass wir uns jetzt über dieses doch schwere und doch aktuelle Thema heute austauschen.
Ganz genau, so geht's mir auch. Vielen Dank.
Eine erste Frage an dich: Wenn du den Begriff Cancel Culture jetzt einmal inhaltlich umreißen müsstest und definieren, was, glaube ich, am Anfang wirklich Sinn macht von so einem Thema, wie würdest du Cancel Culture denn beschreiben oder inhaltlich fassen?
Also ich habe danach geschaut, wo alle Akademiker nachschauen, nämlich bei Wikipedia, und da steht, Cancel Culture ist ein politisches Schlagwort, das systematische Bestrebungen zum partiellen sozialen Ausschluss von Personen und Organisationen bezeichnet, denen beleidigende Aussagen bzw. Handlungen vorgeworfen werden, und dann werden einige Dinge nochmal spezifiziert, also Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Mhm. Genau, das ist die Definition bei Wikipedia, finde ich nicht schlecht. Ich glaube, entscheidend ist der partielle soziale Ausschluss, der da bezweckt wird. Das heißt, das, was diese Leute machen, das ist mehr als nur Protest. Den hat es schon immer gegeben, dass man protestiert hat gegen irgendwelche Meinungen. Und es ist mehr als Kritik, aber es ist natürlich weniger als jetzt aktive Repression. Es ist nicht so, dass jetzt in aller Regel nicht irgendwie Leute direkt bedroht oder bedrängt werden, aber sie werden aus bestimmten öffentlichen Räumen ausgeschlossen. Die Leute, die von Cancel Culture betroffen werden, die können schon meist weiterhin irgendwo sprechen, sich irgendwo öffentlich äußern, nur eben an anderen Orten. Nicht mehr zum Beispiel in einem Universitätshörsaal oder bei einer öffentlichen Veranstaltung. Genau.
Ja, da würde ich dir so auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, eins der Beispiele, mit dem ich mich auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, gerade in diesem Zusammenhang, war Richard David Precht. Da ist es tatsächlich so, er hat jetzt seinen Lehrauftrag aufgegeben, spricht aber natürlich trotzdem auch in dem doch echt bekannten Podcast Lanz und Precht immer noch weiterhin. Also partieller sozialer Ausschluss. Stimmt, ja, würde ich zustimmen, und trotzdem kann man ja sehen, es führt nicht nur zum sozialen Ausschluss, sondern dazu auch häufig noch zum Boykott auch der Werke von einer Person, also sei das jetzt in der Kunstszene, dann Musik oder Literatur, oder auch in der akademischen Welt, dann nachher die jeweilige wissenschaftliche Literatur. Dass es dann schon eine gewisse Stigmatisierung gibt und auch durch den Boykott natürlich dann auch schon eine gewisse Schädigung auch der Wirtschaftlichkeit einer Person irgendwie abgezielt ist. Das vielleicht noch so als Zusatz.
Es hat berufliche Konsequenzen in vielen Fällen gehabt und hat es noch, auf jeden Fall, ja.
Ja. Was ich interessant fand jetzt in meiner Recherche, man stützt sich ja nie einfach so in das Thema, sondern ein bisschen habe ich auch recherchiert, ist, dass man doch auch einen deutlichen Anstieg solcher Beiträge zu Cancel Culture und auch solche tatsächlichen Vorfälle von Cancel seit der Corona-Pandemie nochmal beobachten kann. Also, dass die Debatte sich scheinbar verschärft hat und auch nochmal an Heftigkeit zugenommen. Was denkst du dazu und was glaubst du, hat dazu geführt, dass wir gegenwärtig in so einer aufgeladenen Gesellschaft uns befinden, wo man auch jemanden cancelt für eine bestimmte Ansicht oder Position?
Das steckt auch in dieser Wikipedia-Definition drin, ein politisches Schlagwort. Das heißt, manchmal ist es ein Vorwurf, über dessen Rechtmäßigkeit man erst noch entscheiden muss. Also stimmt es überhaupt, dass hier gerade gecancelt wird? Kann es nicht einfach sein, dass hier nur einfach kritisiert wird, vielleicht auch sehr energisch kritisiert wird, aber nicht gecancelt? Also wie oft habe ich Leute in Talkshows sagen hören, dieses oder jenes darf man ja heute nicht mehr sagen. Und das ist natürlich ein Paradox, denn sie sagen es ja gerade und sie kriegen auch sehr viel Sendezeit dafür. Deswegen würde ich unterscheiden wollen, nicht überall, wo man Cancel Culture draufschreibt, steckt es auch drin. Andererseits gibt es das und das darf man auch nicht verharmlosen. Ja, woher das kommt? Also da, wo mir Formen von Cancel Culture begegne, die ich problematisch finde, und da komme ich auch noch drauf, hat das vielleicht mit der Kombination von großer moralischer Empörungsbereitschaft zu tun, verbunden mit einer verlernten Toleranz oder einfacher gesagt. Also Leute sind sehr empörungsbereit, empören sich auch verständlicherweise oft über Dinge, die sie schwierig finden, aber weigern sich dann zu differenzieren und weigern sich auch zwischen Person und Werk zu trennen. Also zwischen dem, was jemand sagt und dem, was er ist, und behaften die Person dabei oder erlauben einer Person zum Beispiel noch nicht mal irgendwas richtig zu stellen oder in den Kontext zu. Das finde ich sehr problematisch aus mehreren Gründen, weil es die Diskussion natürlich enorm erschwert. Niemand traut sich mehr, irgendwas zu sagen, was irgendwie angriffig sein könnte, und das erstickt jede Diskussion natürlich, die irgendwie gewinnbringend sein könnte.
Zum Begriff der Cancel Culture oder des Cancels an sich finde ich noch spannend, dass es ja meistens eben gesagt wird, es ist eine reine Fremdzuschreibung, dass es aber natürlich auch viele Beispiele gibt, das sich ein Stück weit auch zu eigen gemacht haben und wo das auch der Eigenzuschreibung dient. Man sieht es bei dem Hashtag Black Lives Matter, da ist es zum Beispiel definitiv eine Eigenzuschreibung, wo sich eben auch dann marginalisierte Personen auch bewusst äußern und eben von dieser Unterdrückung auch an die Öffentlichkeit gehen. Genauso war es zum Beispiel bei der Hashtag MeToo-Bewegung. Also, dass es durchaus auch eine Eigenzuschreibung sein kann und jetzt eben nicht wie häufig der Vorwurf, Fremdzuschreibung eines eher konservativen Spektrums gegenüber einer eher linken Bewegung, sondern dass tatsächlich auch einzelne oder größere Gruppen einer marginalisierten Bewegung unter diesem Hashtag, wie es dann in den sozialen Medien häufig Verbreitung findet, eben geäußert haben.
Ja, genau. Das, also anders gesagt, es gibt es. Also es ist eben nicht nur eine Erfindung. Ich habe manchmal auch vermutet, naja, das gibt es an amerikanischen Universitäten, aber gibt es das hier? Aber ich glaube schon, dass es das hier auch gibt. Nicht ganz so ernst wie anderswo, aber es gibt es schon. Es gibt den versuchten Ausschluss von Personen und Haltungen aus der öffentlichen Debatte. Und das finde ich ehrlich gesagt aus mehreren Gründen heikel. Also zum einen, weil ich also nach wie vor ein enormes, naives Zutrauen zur Kraft des besseren Arguments habe. Also gerade wenn man von seiner Meinung überzeugt ist und wenn man überzeugt ist, eine andere Meinung ist völlig abwegig und unbegründet und auch ethisch problematisch, dann muss man doch das Zutrauen haben, das in der öffentlichen Debatte zu beweisen. Eine problematische Haltung verschwindet ja nicht dadurch aus den Köpfen, dass sie nicht mehr geäußert werden darf. Also das kann man aus der Geschichte totalitärer Regime nachlesen. Also man kann sie aus der öffentlichen Debatte verjagen, aber sie verschwindet dadurch nicht. Wenn man wirklich Menschen überzeugen will, dann nie durch Repressionen oder durch Ausschluss oder Verschweigen, sondern nur durch Entkräftung. Ein Verschweigen einer Meinung kann sie sogar stärker machen. Dann kriegt sie den Märtyrerstatus. Das sehen wir tatsächlich manchen problematischen Bewegungen, die ich ja auch echt schwierig finde, wo ich entschieden einer Meinung bin. Aber der Märtyrerstatus macht sie manchmal stärker. Und es wäre sehr viel besser, wenn man diese Meinung öffentlich entzaubert, statt sie einfach totzuschweigen. Ein bisschen ist das eine Analogie zum christlichen Umgang mit Glaubenszweifeln. Also wenn jemand Glaubenszweifel äußert, würde ich demjenigen immer sagen, ich würde denjenigen immer ermutigen, ja, äußere sie ruhig und hol sie ans Licht und dann schauen wir sie mal ganz in Ruhe an und überlegen mal, spricht wirklich was dafür. Normalerweise schon dadurch, dass sie ans Licht geholt werden, verlieren sie ein bisschen von ihrer Kraft und man merkt, das ist eigentlich gar kein starkes Argument gegen den Glauben, das ist nur so ein unbestimmtes Gefühl. Und bei bestimmten Haltungen, die ich problematisch finde, ist es genauso. Wenn man sie ans Licht holt und die Rhetorik abzieht und die Argumente anschaut, die dafür oder dagegen sprechen, dann sind die relativ schnell zu entzaubern. Genau, das sind so ein paar Gründe, die aus meiner Sicht gegen Cancel Culture sprechen.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass man sich eben wünschen würde, ich habe mich da auch im Zuge meiner Doktorarbeit ein bisschen damit beschäftigt, was ist eigentlich Diskurs und was wünscht man sich eigentlich von Diskurs? Und auch da, wenn man einen offenen Diskurs über unterschiedliche Ansichten möchte, dann müsste man eigentlich jedem die Möglichkeit geben, seinen Geltungsanspruch oder eben seine Einsicht einzubringen. Und gleichzeitig natürlich muss dann auch die Möglichkeit geben sein, dass etwas auch verworfen werden kann. Und deswegen würde ich dem, dass eben gecancelt wird oder sehr schnell auch etwas nicht mehr zur Diskussion steht, entgegensetzen. Eigentlich müsste es so sein, dass wenn ich andere Personen für wahrheitsfähig und auch für rational halte, dass man in einen Diskurs eintritt, in dem man tatsächlich auch darum kämpfen kann, wer das bessere Argument hat und das auch stützen kann. Und wenn wir uns an dem Punkt eben nicht mehr befinden, wo man noch streiten kann, dann ist irgendwann tatsächlich die Frage, was man dann noch sagen darf. Ich würde eigentlich, ehrlich gesagt, jedem zutrauen, dass man in so einen Diskurs eintreten kann und halte es auch für wichtig oder für grundbedeutend für unsere Gesellschaft als Ganze und auch für die Demokratie.
Ja, also genau, das glaube ich auch. Redefreiheit ist ein hohes gesellschaftliches Gut. Und so viele Leute schreiben sich auf die Fahnen, dass sie für Toleranz eintreten. Und das Merkwürdige ist halt, dass man sich Toleranz auf die Fahnen schreiben kann, aber durch das Gesprächsverhalten das Gegenteil eigentlich zeigt. Also, dass man bestimmte Meinungen nicht aushalten kann. Und da werde ich nicht müde zu betonen, Toleranz heißt ja nicht, dass ich meine Meinung irgendwie relativiere oder dass ich andere Meinungen auch prinzipiell immer okay finden muss, sondern Toleranz heißt, ich kann es aushalten, dass es Menschen gibt, die etwas äußern, was ich vielleicht ganz abwegig und ganz falsch finde, aber ich begegne ihnen auf der Beziehungsebene mit Respekt und sie haben natürlich das Recht, ihre Meinung zu äußern und ich habe das Recht, ihnen energisch zu widersprechen. Ich glaube, wir brauchen dieses robuste Verständnis von Toleranz, weil nur dieses Verständnis das Gespräch zwischen sehr stark auseinandergehenden Meinungen regelt. Wenn man das verlernt, kann man nur noch auf Druck setzen. Also wer hat mehr gesellschaftliche Macht und kann die anderen mundtot machen? In einer solchen Gesellschaft will ich nicht leben, sondern ich will in einer Gesellschaft leben, wo auch sehr energisch gestritten wird, aber auf der Beziehungsebene einander mit Wertschätzung begegnet wird.
Das ist ja sowieso spannend, dass dieser Toleranzbegriff auf der einen Seite gesellschaftlich so hochgehalten wird. Wir müssen tolerant sein, wir müssen allen eigentlich gegenüber tolerant sein und auf der anderen Seite oder auf dem anderen Spektrum dann eben dieses Canceln. Ich würde sagen, es ist auch wichtig, dass man nicht einfach nur Toleranz und Intoleranz einander gegenüberstellt, sondern wie du ein Stück weit auch schon gesagt hast, ich finde einen Toleranzbegriff von Rainer Vaß zum Beispiel sehr interessant. Der sagt, Toleranz schließt immer ein, dass es auf einer Ebene eine Anerkennung der gegensätzlichen Position gibt und dann irgendwie auch eine Zurückweisung. Also, dass Toleranz nicht mit Akzeptanz, folgerichtig Akzeptanz verwechselt werden darf, sondern Toleranz auch durchaus immer einen Moment der Zurückweisung auch beinhaltet.
Ja, genau. Sonst wäre ja gar nichts zu tolerieren. Also wenn es mir leicht fiele, die Meinung der anderen anzuhören, bräuchte ich sie nicht zu tolerieren, dann brauche ich einfach nur mich zu freuen, dass jemand einer ähnlichen Meinung ist wie ich. Und Toleranz bewährt sich da, wo es mir schwerfällt, jemandem zuzuhören.
Und ich merke, ähnlich wie mit dem Begriff der Toleranz ist es auch mit dem Begriff des Pluralismus oder wir wollen gerne eine plurale Gesellschaft sein, eigentlich in der unterschiedliche Meinungen nebeneinander stehen können. Gleichzeitig habe ich trotzdem manchmal den Eindruck, Pluralismus kann irgendwie hier gar nicht mehr bestehen, wenn es eigentlich hin auf einen Monismus zieht. Also irgendwie müssen wir doch in bestimmten Dingen eine Einheitsmeinung haben. Und auch da denke ich, dass man überhaupt eine plurale Gesellschaft bleiben kann, in der eben Pluralismus nicht irgendwie nur ein Übergangsphänomen ist, sondern tatsächlich auch besteht und unterschiedliche Meinungen zugelassen werden können, was wir gerade auch an unterschiedlichen Beispielen schon gezeigt haben, was fundamental wichtig ist, dass unterschiedliche Positionen auch zur gegenseitigen Korrektur bestehen. Auch das ist so ein Begriff, der auf der einen Seite sehr hoch geprägt wird, Pluralismus, aber damit ein Pluralismus auch weiterhin bestehen kann, darf man eben nicht zu einer Einheitsmeinung kommen oder darauf drängen wollen.
Jetzt sagen natürlich manche Leute, die Aspekte der Cancel Culture eigentlich ganz gut finden, entspannt euch, sagen die. Also nicht jede öffentliche Kritik ist schon gleich Cancel Culture. Vielleicht ist auch unsere Gesellschaft zu empfindlich geworden und kann Kritik nicht mehr aushalten. Und diese Leute sagen, ja, natürlich muss man über alles diskutieren können. Es gibt auch keine Denkverbote. Aber das heißt ja nicht, dass ich allem und allen eine öffentliche Bühne gebe. Und das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Also zum Beispiel, fiktives Beispiel, ein Lehrer in der Schule behandelt das Dritte Reich und wird natürlich die Nazi-Ideologie vorstellen und erstmal versuchen zu verstehen. Aber er würde natürlich nicht einen Neonazi als Lehrkraft einladen, um das zu vermitteln. Und das hat nichts mit Cancel Culture zu tun, sondern damit, dass ich nicht dieser Ideologie eine öffentliche Bühne bieten will. Und trotzdem gehört sie behandelt und diskutiert, damit man sie dann auch erkennen und widerlegen kann, wenn man ihr begegnet. Also das sagen manche Leute und sagen, naja, in extremen Fällen muss man schon sagen, bestimmte Leute will ich nicht öffentlich reden hören. Und das tatsächlich kann ich auch nachvollziehen. Es gibt tatsächlich Leute, wo ich denke, nee, das geht zu weit. Ja, also ich will nicht einen Neonazi auf dem Marktplatz in Marburg einen öffentlichen Vortrag halten hören. Solange das im Rahmen des Gesetzes ist, was er sagt, dann kann er es gerne sagen. Aber eine öffentliche Veranstaltung finde ich wirklich schwierig. Wobei dann er wahrscheinlich auch Dinge sagt, die dann justiziabel wären. Das ist dann ein bisschen so der Punkt, ne? Wir haben ja da auch rechtliche Handhabe für solche Sachen. Aber das ist so ein bisschen die Ultima Ratio bei mir. Also ich bin sehr vorsichtig damit, sehr schnell zu hantieren. Was denkst du denn als Theologin zu diesem ganzen Thema?
Sehr spannend finde ich auf jeden Fall, und ich glaube, das muss man auch ernst nehmen an dem, das nicht einfach negativ irgendwie aburteilen, sondern auch immer danach fragen, welcher Grund steckt eigentlich dahinter, aus welchem Grund agieren Menschen so empört. Und ich würde schon sagen, das Positive, das ich durchaus auch daran ansehen würde, ist, es zeigt sich da, dass Moral auch einen hohen Wert hat. Also es geht um häufig eben sehr stark um moralische Beweggründe. Und ich glaube, ein Stück weit hat auf jeden Fall diese Bewegung in vielen Punkten, ich habe es gerade schon benannt, Black Lives Matter und auch Hashtag MeToo, dazu geführt, dass Menschen, die davor auch sehr verdeckt waren in dem, was ihnen angetan wurde, auch öffentlich ihre Stimme erheben konnten. Und jetzt als Theologin gesprochen ist natürlich dieser Schrei nach Gerechtigkeit auch ein Hinweis darauf, dass es irgendwo diese Gerechtigkeit auch gibt. Und wenn ich das eben jetzt nochmal vertieft auch theologisch beantworten müsste, würde ich sagen, ja, gerade da, wo irgendwie der Schrei nach Gerechtigkeit in uns besteht, da würde ich sagen, da setzt Jesus in allen Dingen noch einen drauf, und Jesus hat sich immer an die Seite der Marginalisierten gestellt. Also diesen Beweggrund, dieses Motiv kann ich durchaus verstehen und würde auch sagen, an dem Punkt ist der christliche Glaube total anschlussfähig, dass er sagt, dieser Gerechtigkeitssinn, der könnte nicht höher sein als den wir bei Jesus finden. Und er ist derjenige, der sich immer wieder in ganz unterschiedlichen Geschichten, die wir lesen können, an die Seite unterdrückter Menschen, auch an die Seite von Frauen, an die Seite von Armen gestellt hat. Von dem her wäre das zunächst einmal was ich auf jeden Fall positiv anmerken würde, dieser Schrei nach Gerechtigkeit, der auch dem christlichen Glauben auf jeden Fall sehr nahe steht.
Genau, das sehe ich genauso, und das finden wir ja auch nicht erst bei Jesus, schon in der alttestamentlichen Prophetie spielt das eine große Rolle.
Ja, ja.
Dieser enorme Gerechtigkeitssinn, der diese Empörungsbereitschaft füttert, die ich erlebe. Deswegen ist der Kern, der ursprüngliche Kern, durchaus nachvollziehbar. Richtig daran ist, dass Werte nicht beliebig sind. Ich glaube, das Problem entsteht da, wo dieser Gerechtigkeitssinn entkoppelt wird vom biblischen Menschenbild, also von der Überzeugung, dass jeder Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, selbst der mir das Leben schwer macht. Mhm. Und ich habe da interessanterweise als Kronzeugin eine deutsch-amerikanische Philosophin gelesen, die sich selber sicherlich nicht als Christin versteht, nämlich Susan Niemann. Die hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben mit dem Titel Links ist nicht woke, wo sie als erklärtermaßen linksdenkende Philosophin mit der woken Ideologie kritisch sich befasst. Ein Zitat von ihr: Wer von Menschheit spricht, erhebt normative Ansprüche. Das Menschsein anzuerkennen heißt zugleich, das Recht auf eine menschenwürdige Behandlung anzuerkennen. Die Versklavung oder Vernichtung eines Menschen ist meist damit verbunden, sein Menschsein zu leugnen. Zitat Ende. Das heißt, gerade wenn ich für Gerechtigkeit eintrete und für eine bessere Welt, für die Menschheit eintrete, kann ich nicht demjenigen, den ich widerspreche, das Menschsein absprechen. Das muss immer gekoppelt sein. Also starker Gerechtigkeitssinn und jedem Menschen sein Menschsein anzuerkennen und ihn auch entsprechend zu behandeln. Das heißt, man kann Positionen kritisieren, man kann sie sogar verbal angreifen. So weit würde ich gehen und zu sagen, das ist, was sie sagen, ist verabscheuungswürdig. Wenn mir jemand rassistische oder antisemitische Dinge sagt, dann würde ich das sagen. Das ist eine Position, die ich zutiefst ablehne und über die ich mich empöre. Und trotzdem würde ich versuchen, nicht dabei die Person oder der Person ihr Menschsein abzuerkennen, sondern würde dennoch versuchen, die Person irgendwie zu gewinnen. Und das ist in der Praxis total schwierig, aber ich würde versuchen, das irgendwie zu verbinden. Also scheint mir ein christlicher Umgang mit sehr schwierigen Haltungen zu sein.
Aber ich glaube, gerade das ist ja das, was nicht so einfach ist, in diesem Bezugspunkt des Cancelns, dass man eben scheidet zwischen dem, was eine Person sagt, also zwischen der Sachebene und der Personenebene, sondern häufig scheint es so, als wäre irgendwann gar nicht mehr so interessant oder so wichtig, was eine Person sagt, sondern eher wer es ist, der das sagt.
Genau.
Und einmal was Falsches gesagt, wird das gänzlich boykottiert. Ja. Also ich glaube, ich stimme dir natürlich in allen Punkten zu, trotzdem will ich sagen, diese Schwierigkeit dessen ist gerade wahrscheinlich so hoch wie schon lange nicht mehr, dass man sagt, ja, okay, wir können in der Sache unterschiedliche Meinungen sein, über die Sache sollten wir diskutieren, aber das sollte nicht zur Ablehnung deiner Person und zum völligen Boykott deiner Person führen. Das ist schon das, was was schwierig bleibt und was uns, glaube ich, auch in der Spannung stellt, die uns auch immer wieder vor die Aufgabe stellt, anderen wirklich dann in der Person auch gut zu begegnen und das unabhängig von ihrer Meinung und trotzdem den Streit über die Meinung praktisch fortführen.
Ja. Ja, ich habe noch zwei Ergänzungen aus christlicher Sicht. Also klar ist das total schwierig, die Trennung von Person und Werk in der Praxis hinzukriegen und auch zu kommunizieren. Ich würde noch hinzufügen, dass es aber aus christlicher Sicht auch keine Kontaktschuld gibt. Also Cancel Culture funktioniert häufig so, dass man sagt, was du selber denkst oder sagst, ist gar nicht so wichtig. Du warst mal mit jemandem zusammen oder warst mal in seiner Nähe oder du hast im gleichen Verlag veröffentlicht wie jemand der. Und das ist in einer komplexen Welt echt schwierig zu vermeiden, dass man irgendwo eine Berührung hat mit Menschen, die irgendwo sehr problematische Dinge sagen. Und ich finde, dass jeder bei dem behaftet werden sollte, was er selber gesagt oder getan hat. Außerdem finde ich auch, dass man Menschen nicht auf eine frühere Position festlegen sollte. Und jetzt an der Stelle, wir haben uns ja vorher darüber besprochen, dass es nicht so leicht ist, Beispiele zu nennen, weil wir Sorge haben, dass die Beispiele uns dann gleich falsch ausgelegt werden. Aber ich nenne mal ein Beispiel, wo ich doch die Hoffnung habe, dass es einigermaßen nachvollziehbar ist, nämlich Alexander Nawalny. Nawalny jedenfalls. Alexei Nawalny. Ich habe ihn schon angedeutscht. Der Kreml-Kritiker, der umgebracht wurde, nach allem, was wir wissen, durch die russische Führung, der am Ende für eine andere Regierung eingetreten ist und auch am ehesten so die Hoffnung der liberalen Welt war in Russland und der in früheren Zeiten doch sehr, sehr nationalistische Töne angeschlagen hat. Und ich habe mich mit ihm beschäftigt und der von sich selber sagt, dass er von diesen nationalistischen Haltungen abgekommen ist. Manche sagen, das ist Kalkül. Ich glaube ihm, muss ich zugeben. Es ist jetzt auch unerheblich, ob ich ihm glaube oder nicht, aber ich glaube, dass Menschen sich ändern können. Und wenn jemand etwas so glaubhaft verkörpert und dafür sein Leben riskiert, dann nehme ich ihm das ab. Und das finde ich auch für Christen wichtig, dass wir Menschen eine zweite Chance zu erkennen. Dass Menschen in der Lage sein können müssen, sich zu ändern und dass diese Änderung ihnen auch abgenommen wird.
Gerade zum Stichwort der Veränderung würde ich noch den einen Begriff, der für mich schon innerhalb des christlichen Spektrums natürlich hier auch zentral ist, der Begriff der Vergebung. Und wie bringen wir hier Cancel Culture zusammen mit der Vergebung, die wir durch Jesu Tod am Kreuz auch erlangen können? Ich glaube, dieser Instinkt der Cancel Culture, dass jemand für Fehler auch bezahlen muss. Das ist ja das, was wir immer sehen. Das findet schon sein Echo auch in der Geschichte von Jesus. Jesus, der inkarnierte Gott, der auch am Kreuz stirbt und wo auch an dieser Stelle zum Ausdruck kommt, jemand zahlt tatsächlich den Preis für unsere Fehler und jemand zahlt tatsächlich Preis auch für Übertretungen und gleichzeitig trotzdem, Vergebung ist auch real und Vergebung kann auch passieren und es bedeutet eben nicht einfach ein Vergessen, sondern es setzt auch nochmal in den Fokus, wie das auch die Cancel Culture eben tut, dass etwas, ein bestimmtes Ereignis, was passiert ist, wo sich eben auch häufig dann das Canceln drauf bezieht, dass etwas wehgetan hat, dass es vielleicht sogar falsch war und dass es auch Bedeutung hat. Aber dass es eben trotzdem auch eine Möglichkeit der Vergebung geben kann. Und da zu sagen, in der Stelle möchte ich nicht derjenige sein, der entscheidet oder richtet. Denn zum einen würde ich sagen, es gibt weltliche Gerichte, um Schuldigkeit oder Nichtschuldigkeit zu klären. Und dann aber auch zu sagen, meiner Ansicht nach ist es auch bei Übertretungen oder Fehler, die Menschen machen, so, dass ich das auch eine höhere Autorität übergeben kann, die irgendwann ultimativ darüber richten kann. Also beides. Vergebung bedeutet, jemand hat tatsächlich den Preis bezahlt. Dadurch ist Vergebung aber auch tatsächlich real und kann passieren. Und ich weiß aber auch, es wird noch ein Gericht darüber geben und ich muss mich nicht im Richter über jede einzelne Äußerung einer Person erheben.
Ja, sehe ich genauso. Ich habe gerade mal das Gedankenspiel vollzogen, wenn es Cancel Culture in dieser Form schon zur Zeit der ersten Christen gegeben hätte, was denn mit den Jüngern passiert wäre? Also Judas Iskariot oder so, ehemaliger Zelot, also Teil einer Guerillatruppe. Und dann hätten Leute gesagt, ja, der hat doch sich an gewaltsamen Überfällen beteiligt. Und dann würde man sagen, ja, man kann sich doch auch ändern. Und wenn dem das aber nicht zugestanden worden wäre, das wäre schwierig gewesen. Also eigentlich lebt das christliche Menschenbild davon, von dieser Erwartung der Vergebung und auch der Erwartung der Hoffnung, dass Menschen sich ändern können. Zugleich weiß ich als Christ, dass ich selber Sünder bin. Also fehlbar bin. Ich kann fehlbar sein in meinem Verhalten. Ich kann mich auch irren in meinen Meinungen. Das heißt, ich rechne damit, dass jemand etwas Richtiges sagen kann. Und selbst wenn jemand mir begegnet, der sehr viel Falsches sagt, offenkundig Dinge sagt, die ich alle ganz, ganz falsch finde und vielleicht sogar auch schlimm finde, schließt nicht aus, dass er zusätzlich auch was Richtiges sagt. Und das bricht mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das anerkenne. Diese Demut müssen wir haben. Im Grunde ist das eine Anwendung der sogenannten goldenen Regel von Jesus. Ne? Wenn Jesus sagt, was ihr wollt, was euch die Leute tun, tut ihn auch. Ich würde mir wünschen, dass Leute auch so mit mir umgehen. Dass sie also, selbst wenn sie meine Meinung ablehnen, trotzdem nach dem Körnchen Wahrheit suchen, dass sie in ihr entdecken und damit das Gespräch voranbringen.
Also schon das Anerkennen der eigenen Fehlerhaftigkeit im Gespräch ist auf jeden Fall gut. Und trotzdem, ich glaube, wobei wir nicht rauskommen dürfen, ist, andere Personen nicht mehr kritisieren zu dürfen. Ich glaube, das macht die Cancel Culture schon wichtig. Ich darf eigene Fehler zugeben, ich darf aber auch Fehler anderer anmahnen. Und ich glaube, das wäre dann irgendwann etwas, was uns zu einem offenen Diskurs auch über unterschiedliche Meinungen führen kann.
Genau, also die Alternative zu Cancel Culture ist ja nicht Schweigeculture, wo man harmonisch zusammensitzt und nichts mehr sagt, sondern eben das engagierte öffentliche Gespräch. Das haben wir verlernt, ehrlich gesagt. Und es hängt auch mit anderen Dingen zusammen. Es hängt ehrlich gesagt auch damit zusammen, ne, nicht nur mit Empörungsbereitschaft, sondern auch mit einer wachsenden Empfindlichkeit. Also schon die Tatsache, dass jemand eine andere Meinung hat und sie sogar äußert, kann manche Menschen verletzen. Und das finde ich natürlich schwierig, weil das auch jedes Gespräch erstickt, wenn man sich schon verletzt fühlt von der Tatsache, dass jemand etwas anders sieht und auch noch wagt, es zu äußern. Ja, dann kann man sich das öffentliche Gespräch gleich schenken. Also da würde ich mir ein bisschen weniger Empfindlichkeit wünschen.
Ich frage mich, wie wir enden, Matthias. Ich weiß nicht.
Ich würde gerne enden mit einem Beispiel, wo ich das versucht habe, in einer aufgeladenen Situation vor etlichen Jahren, schon eine ganze Weile her, nicht gegen Menschen zu gewinnen, sondern Menschen zu gewinnen. Das war zur Zeit der großen Fluchtbewegung 2015-16. Die begann ja mit sehr viel Hilfsbereitschaft gegenüber den Geflüchteten, die da nach Deutschland kamen. Und dann wuchsen Ressentiments. Und natürlich ist es auch keine einfache Debatte. Und es behaupte ich auch nicht, dass es ein einfaches Thema ist. Aber ich fand schon, und das jetzt oute ich mich mal, ich fand schon, dass wir als Christen eigentlich uns hervortun sollten als Experten in Sachen Gastfreundschaft. Und in dieser Zeit wurde ich eingeladen, bei einer evangelistischen Woche, also einer Woche, wo Vorträge gehalten wurden, die Leute zum Glauben einladen, zu sprechen, in einem Ort, in dem es sehr viele Geflüchtete gab. Und es gab auch viele Diskussionen darüber, wie man jetzt mit denen umgehen soll. Und die Veranstalter hatten das zum Thema gemacht und hatten gesagt, wir machen mal einen Vortrag zum Thema Heimat ist alles und wenn der Friede gestört wird, Fragezeichen. Und ich habe damit begonnen, ich habe alte Tageszeitungen aus dem Ort rausgekramt, aus der Zeit nach 1945, über die vielen, vielen Flüchtlinge, die damals in diese Stadt kamen und die sie damals auch aufgenommen haben. Das waren auch zahlenmäßig weit, weit, weit mehr als 2015, 16 und habe gesagt, na, das habt ihr damals geschafft, das könnt ihr heute auch. Und dass ich Heimatverbundenheit total verstehen kann. Und dann habe ich ein paar Witze gemacht darüber, über meine rheinische Heimat oder über Leute aus Bayern und Schwaben und über deren Heimatverbundenheit. Und dass ich das total verstehen kann. Und dass es auch völlig in Ordnung ist, seine Heimat zu lieben. Und genau deswegen brauchen Flüchtlinge ja Hilfe, weil sie ihre Heimat verloren haben. Und dann habe ich gesagt, naja, als Christen ist unsere wahre Heimat sowieso im Himmel. Und deswegen sollten wir ein kleines bisschen entspannter sein können im Umgang mit Menschen, die unsere Heimat verändern, also Menschen, die hinzukommen und ihnen gastfreundlich begegnen. Also ich habe versucht, das, was ich gut fand und richtig fand, nämlich Heimatverbundenheit aufzugreifen, zu würdigen und zugleich zu überführen in etwas, was aus meiner christlichen Sicht wichtig ist, nämlich Gastfreundschaft und Großzügigkeit gegenüber Menschen, die hilfsbedürftig sind. Ich habe versucht, Menschen zu gewinnen und nicht gegen Menschen zu gewinnen. Ob mir das gelungen ist, keine Ahnung. Aber das war jetzt mal mein Versuch, das so zu machen. Und so stelle ich mir das vor, im Umgang mit Meinungen, die mir schwerfallen.
Absolut. Ich würde das auch sagen. Natürlich bei dir und bei mir ist es so, dass durch unsere Vorträge und dass wir uns generell oft im Diskurs befinden mit Menschen, die eine sehr starke, auch oft andere Meinung haben, ist es natürlich unser Bestreben, das zu tun. Und ich muss sagen, auch gerade wenn es um religiöse Themen geht, ich hatte im Kontext eines Vortrags neulich nach einem Vortrag nochmal ein Gespräch auch mit einem Muslim, weil innerhalb dieses Vortrags oder im Anschluss an den Vortrag eben die Frage war, sind nicht alle Religionen eigentlich im Kern gleich? Und darauf konnte ich auf jeden Fall nicht bejahend antworten, sondern habe ganz klar gesagt, das ist häufig eben auch so ein Wunsch nach Toleranz, dass wir alle gleich behandeln und alles auch genau gleichgestellt ansehen. Gleichzeitig führt es auch dazu, dass wir vieles über einen Kamm scheren und dass man eben nicht sagen kann, dass es Jesus Bild im Christentum und im Islam das Gleiche ist. Und ich fand es sehr spannend, dass er nachher gesagt hat, es hat er so noch nie erlebt, dass jemand auch sagen konnte, okay, wir können unterschiedliche Meinungen stehen lassen. Und er hat gesagt, jetzt habe ich erst recht Lust, mit dir darüber zu diskutieren.
Ja, super.
Und natürlich ist es jetzt eine Form eines gelingenden Beispieles und ganz oft gelingt es mir auch nicht. Aber das war so ein Punkt, wo gerade die Unterscheidung auch und zu sagen, in der Sache haben wir eine unterschiedliche Meinung und das respektiere ich auch, das schätze ich auch wert, dass eben eine andere Religion dort auch eine andere Meinung vertritt, dann auch nochmal zu einem offenen Diskurs geführt hat. Und genau, ich glaube, das ist so das, für was wir votieren wollen in unserem Podcast, auch mit offenem Gespräch über den Glauben insgesamt. Und es war, glaube ich, gut, dass wir heute mal dieses wichtige Thema aufgegriffen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Matthias, für das Gespräch.
Danke bei dir.
Und gerne, wenn Sie oder ihr Fragen habt zu dieser Folge, dann stellt sie uns über die Adresse des Instituts und wir freuen uns jederzeit über Rückmeldungen zu dieser Folge oder auch zu anderen Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!